Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dierenbacher. Bei uns geht es heute um die Aufgaben der Bewohnervertretung. Wir werden uns damit auseinandersetzen, was eine Bewohnervertretung denn überhaupt ist, welche Aufgaben sie hat und welche Aufgaben sie noch zusätzlich dazu bekommen hat in Zeiten von Corona. All dies werden wir mit unserem heutigen Gast, Frau Susanne Jacquemart, besprechen. Susanne Jacquemart, Sie waren vorher lange Jahre in der Rechtsabteilung tätig und sind jetzt Leiterin der Bewohnervertretung. Wie kommt man sozusagen von der rechtlichen Perspektive hin zu den Bewohnern und Bewohnerinnen? Ist das ein kurzer Weg gewesen oder ein durch Jahre hindurch geprägter?
Für mich persönlich war der Weg schon immer so geprägt, weil ich begonnen habe nach der Matura mit der Ausbildung als Ergotherapeutin und im Zuge der Ausbildung als auch dann im Zuge meiner Berufstätigkeit, die dann nach ein paar Jahren auch studienbegleitend erfolgt ist, habe ich ja mit Menschen gearbeitet, direkt in Einrichtungen, direkt mit Menschen mit Behinderungen, direkt mit älteren Menschen oder mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Daher war er für mich persönlich immer da, der Bezug. Warum JUS und Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen? Weil es da hier darum geht, dass das eine Personengruppe ist, die immer wieder weggesperrt wurde aus dem normalen Leben, weil sie ja einfach auch eine sehr schwierige Lebenssituation hat, mit der andere nicht zurechtkommen, war es einfacher, sie wegzusperren oder eben zu fixieren, als ihnen ein Leben im Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit dem österreichischen Verfassungsgesetzen wurde klargestellt, dass auch diese Menschen genauso ein Recht darauf haben, ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Nicht zuletzt die UNBRK, die das ja auch noch einmal explizit festschreibt.
Dazu muss man sagen, die Bewohnerinnenvertretung ist Teil des Vertretungsnetzes eines Vereins, der 1980 gegründet wurde und sich um die Belange von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen oder psychischen Erkrankungen kümmert. Jetzt würde mich ganz allgemein interessieren, wenn man von der Bewohnerinnenvertretung spricht, wie viele Menschen sind denn da umfasst? Weil da geht es ja um eine Vielzahl von Einrichtungen. Da streckt sich der Zuständigkeitsbereich auf alle Bundesländer Österreichs mit der Ausnahme Vorarlbergs. Von wie vielen Menschen reden wir denn österreichweit, die in Einrichtungen leben? Kann man das beziffern?
Die Bewohnervertretung gibt es grundsätzlich in ganz Österreich. In Vorarlberg ist eben ein anderer Verein zuständig. Bei uns sind ca. 80 Personen als Bewohnervertreterin tätig und die sind für ca. 3000 Einrichtungen zuständig. Darunter fallen Altenpflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Tageswerkstätten, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Sonderschulbereich.
Grundsätzlich, welche Aufgaben fallen Ihnen jetzt zu? Weil wenn Sie gesagt haben, das sind ungefähr 80 Leute bei Ihnen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, mit welchen alltäglichen Anfragen haben die denn zu tun? Weil wenn man von Bewohnerinnenrechten hört, so geht es ja sehr häufig um freiheitsbeschränkende Maßnahmen, aber auch um Medikamente oder andere Dinge, mit denen man als Bewohner oder als Angehöriger nicht einverstanden ist.
Wie gesagt, die Bewohnervertretung, die ist auf Basis des Heimaufenthaltsgesetzes tätig. Das gibt es das gilt seit Juli 2005. Wir Bewohnervertreterinnen, wir setzen uns dafür ein, dass Menschen, die in Institutionen leben, nicht unnötig in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt werden. Also wir schützen das Grundrecht auf persönliche Freiheit. Konkret geht es um Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder intellektuellen Beeinträchtigung, die in einer Institution leben oder betreut werden oder in einer Tageswerkstätte auch einer Arbeit nachgehen. Unser Ziel ist es eben, dass wir einen Beitrag leisten zu einem möglichst selbstbestimmten Leben. auch in Betreuungseinrichtungen. Was heißt jetzt Bewegungsfreiheit überhaupt oder Beschränkung der Bewegungsfreiheit? Beschränkung der Bewegungsfreiheit heißt, dass jemand, der in einer Einrichtung lebt, beispielsweise daran gehindert wird, die Einrichtung zu verlassen oder sein Zimmer zu verlassen oder dass sie daran gehindert wird, aus dem Rollstuhl aufzustehen, wenn sie aufstehen möchte, mit einem Gurt beispielsweise, oder das Bett zu verlassen, dann wann sie möchte. Das kann eben passieren, indem er zurückgehalten wird oder auch festgehalten wird. Es gibt auch Situationen, beispielsweise bei der Körperpflege, wenn man das nicht möchte, wehrt sich dagegen, weil man sieht nicht ein, wieso man täglich duschen sollte. Wenn man da hier fixiert werden würde, wäre das eine Freiheitsbeschränkung. Oder ich habe gute Seitenteile am Bett zum Beispiel, oder ich werde durch Medikamente sediert. Auch das ist eine Freiheitsbeschränkung.
Kann man dem juristisch nicht geschulten Zuhörer oder Zuhörerin einen Eindruck verschaffen, wann solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen denn gestattet und wann sie gesetzeswidrig sind? Kann man das so abstrakt festhalten?
Ich versuche es einmal. Ein paar Beispiele werden das vielleicht auch gut erläutern. Es gibt eben da hier dieses Gesetz, dieses Heimaufenthaltsgesetz, das konkretisiert, was die Verfassung allgemein beschreibt. Und dieses Heimaufenthaltsgesetz sagt, dass eben nur jemand beschränkt werden darf, wenn es eine ernstliche und erhebliche Lebens- oder Gesundheitsgefährdung gibt. Das heißt, wenn die betroffene Person sich selbst gefährden würde, beispielsweise, weil sie überhaupt keine Ahnung hat im Straßenverkehr, weil sie einfach aufgrund einer Behinderung, einer geistigen Beeinträchtigung, einer Demenz, da hier auch desorientiert ist und dann beispielsweise einfach über eine stark befahrene Straße einfach laufen würde, weil sie da hier das nicht zuordnen kann, die Ampelsysteme beispielsweise. Das wäre beispielsweise eine Gesundheitsgefährdung, eine erhebliche. Und dann gibt es aber noch eine andere Voraussetzung, nämlich es muss immer die gelindeste Maßnahme sein. Das heißt, wenn jemand sich im Straßenverkehr beispielsweise nicht orientieren kann, sich verletzen würde, das heißt nicht automatisch, dass dann die Einrichtung zugesperrt werden kann, damit diese Person nicht rausgehen kann von der Einrichtung, sondern man muss das gelindeste Mittel nehmen. Man muss schauen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und wenn es wirklich keine mehr gibt, nur dann darf man jemanden in der Freiheit beschränken. Zusätzlich müssen auch fachliche Standards immer eingehalten werden. Das heißt, wenn es darum ginge, jemanden mit einem Gurt zu fixieren, dann müsste ich wirklich einen Gurt nehmen, der eben auch genormt ist und wo die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Ich kann nicht jemanden einfach mit einem Bandel oder mit einem Gürtel an einem Rollstuhl festmachen, sondern wenn, dann müsste ich eine Sitzhose haben, die es eben wirklich auch den Standards entspricht und auch den Standards entsprechend angewandt wird.
Was ist eine Sitzhose?
Eine Sitzhose ist quasi ein Gurtsystem, mit dem jemand in einem Sessel fixiert wird. Das kann angewandt werden zur Unterstützung, wenn beispielsweise bei einer Lähmung, wo der Bewohner dann rausrutschen würde oder der Rollstuhlfahrer einfach aus dem Sessel rausrutschen würde und damit er eben nicht runterrutscht, dass man dann sozusagen da hier das Gesäß hinten fixiert, damit er sich selber fortbewegen kann, dann wäre es eine Unterstützung. Natürlich kann er nicht von selber aufstehen, aber es würde primär mal dienen, dass er sich fortbewegen kann. Aber wir kennen auch Situationen, wo das verwendet wird, damit jemand nicht aus dem Sessel aufsteht, weil es eine Sturzgefährdung gibt, weil er nicht mehr so kräftig ist beispielsweise. Das ist eine Freiheitsbeschränkung. Und diese Freiheitsbeschränkung würde sich die Bewohnervertretung anschauen und hinterfragen, ob das denn wirklich das gelindeste Mittel ist.
Wie schaut es denn da aus mit Häufigkeiten? Weil wenn ich mich das ganze Jahr über selbst fortbewege und dann falle ich einmal aus dem Rollstuhl pro Jahr und kriege dann eine sogenannte Sitzhose, wie Sie sie gerade beschrieben haben, verpasst. Ist das dann angemessen? Weil man sozusagen sagt, der eine Sturz pro Jahr ist so schwerwiegend und so furchtbar und für das Personal so traumatisierend, dass es gar nicht anders geht. Ich übertreibe jetzt, Sie hören es in meiner Stimme, bewusst ein wenig auch, um den schmalen Grat ein wenig darzustellen. Also wäre ein Sturz pro Jahr schon genug, um mich zu fixieren?
Es muss wirklich eine aktuelle, ernstliche und erhebliche Gefährdung sein. Wenn das jetzt einmal passiert, dann ist die Ernstlichkeit und Erheblichkeit der Gefährdung wohl nicht gegeben. Ich sage nicht, dass es sozusagen einen Freisturz pro Jahr gibt oder sowas, sondern das, was eben der Auftrag ist von diesem Heimaufenthaltsgesetz, und das ist auch das Großartige an diesem Gesetz, dass es eben auch viel Flexibilität ermöglicht. Ich muss wirklich in der Situation jetzt schauen, was passend ist. Und das kann natürlich sein, wenn man geschwächt ist aufgrund einer Grippeerkrankung, einer massiven, wo man wochenlang bettlägerig war, dass man dann geschwächt ist und beispielsweise dann eben wirklich das Risiko, dass man sich gefährdet, würde man aus dem Rollstuhl fallen, könnte ja dann ein höheres sein, als dann, wenn ich so im normalen Alltag, wo meine Muskeln gut trainiert sind und wo ich da hier auch kein Risiko habe. Und da muss ich jeweils auf die Situation, das sind die Pflege, die Betreuungspersonen aufgefordert, situationsadäquat zu reagieren. Und das ermöglicht dieses Gesetz. Es muss eben auch immer von einer qualifizierten Person auch angeordnet werden, die Maßnahme. Es muss hinterfragt werden in jedem Einzelfall. Das heißt, das Heimaufenthaltsgesetz oder das, was wir auch als Bewohnervertreterinnen immer wieder bei den Einrichtungen sagen, ist: Bevor Sie eine Freiheitsbeschränkung setzen, innehalten, überlegen, ob das denn die richtige Maßnahme ist, ob es denn nicht doch eine andere Möglichkeit gibt. Weil es ist das letzte Mittel der Wahl. Und es darf nur so kurz als absolut erforderlich ist dauern.
Aber wenn wir bei den freiheitsbeschränkenden Maßnahmen sind und Sie gemeint haben, das müsse auf die jeweilige Situation abgestimmt werden, so sind wir doch eigentlich schon mitten im Thema Corona, oder nicht?
Ja, Corona hat da hier auch dazu geführt, dass das Thema der Bewegungsfreiheit in ganz Österreich auf der Tagesordnung gestanden ist.
Und wie schaut es da mit Ihren Erfahrungen aus? Wenn Sie sagen, auf der Tagesordnung gestanden ist, legt das ja ein Stück weit nahe, dass es das jetzt nicht mehr tut. Stimmt das? Und wenn ja, ist das gut so?
Also es stimmt leider nicht. Ja, Corona ist ein großes Thema, beschäftigt uns ja alle. Ganz klar ist, dass Corona sowohl für das Einrichtungspersonal und die Einrichtungsleitung, aber auch für die Bewohnerinnen eine enorm schwierige und anspruchsvolle Situation ist und einen sehr hohen Einsatz fordern. Wir haben aber gerade beim ersten Lockdown ja gemerkt, dass da hier auf einmal hieß es dann, ja, die vulnerablen Personen, die in Institutionen leben, dürfen auf einmal die Einrichtung nicht mehr verlassen, weil sie sind so gefährdet. Da hat viel Aufregung geherrscht und da gab es nicht nur Aufregung, sondern das war tatsächlich auch nicht im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen. Die Verordnungen des Gesundheitsministeriums haben es nicht vorgesehen. Das Epidemiegesetz sagt, ja, wenn jemand erkrankt ist, also an dem Virus, dann gibt es eine behördliche Anordnung, dann gibt es einen Bescheid, wo drinnen steht, dass er beispielsweise eine Einrichtung oder seinen Wohnbereich nicht verlassen darf. Aber es gibt keine gesetzlichen Rahmen für eine vorsorgliche Isolierung oder für ein vorsorgliches Zusperren von den Einrichtungen. Das geht nur nach dem Heimaufenthaltsgesetz. Wir haben eben erlebt, im März und April, dass da diese rechtlichen Unklarheiten einer neuen Schärfung gebraucht haben, nicht durch gesetzliche Bestimmung, sondern einer Schärfung im Sinne von, dass es verstanden wird. Dass man das übersetzen kann, die Rechtslage, die schon vor Corona gegolten hat, auf die Lage, die jetzt mit Corona da ist. Wir haben dazu auch auf unserer Homepage eben eine entsprechende Information und ein Informationsblatt erarbeitet. Aufgrund dieser neuen faktischen, praktischen Situation, die wir hatten.
selbst auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein Reizwort ist, aber wie schaut's denn aus mit der viel zitierten Zimmerquarantäne? Wäre die gerechtfertigt, wenn ich zu Hause war und dann in die Einrichtung zurückkehre, dass man mich vorsorglich in Quarantäne steckt vor lauter Sorge um die anderen Mitbewohner und Bewohnerinnen?
Also eine Zimmerquarantäne, was ist das? Das würde ja heißen, dass man das Zimmer nicht verlassen darf. Da gibt es auch dafür keine rechtlichen Rahmen. Wir haben die Situation, ich war zu Hause, ich komme zurück in die Einrichtung. Ich habe keine Symptome. Und das ist, haben wir im Frühjahr schon klargestellt und ist jetzt nochmals mit der Verordnung vom Gesundheitsministerium im November klargestellt worden, dass auch Menschen, die in Einrichtungen leben, in Institutionen leben, für die gelten die gleichen Regelungen wie für die gesamte Bevölkerung. Das heißt, sie haben das gleiche Recht, rauszugehen und sich zu bewegen wie die gesamte Bevölkerung in Österreich. Wir dürfen rausgehen, um was einzukaufen, wir dürfen rausgehen, um spazieren zu gehen, Arztbesuche zu machen etc. Das gilt genauso für Menschen auch, die in Einrichtungen leben. Und auch wenn ich von zu Hause komme und dann in eine Einrichtung gehe, wir sehen die Gefährdung nicht. Wenn jemand in der Einrichtung beschränkt werden würde, müsste das der Bewohnervertretung gemeldet werden. Das sieht das Heimaufenthaltsgesetz vor. Und wir würden überprüfen und hinterfragen, ob das denn verhältnismäßig ist. Aus unserer Sicht und alle die Fälle, die wir bislang überprüft haben, ist das nicht gerechtfertigt.
Wie viele Fälle waren das in den letzten Monaten? Weil medial war das Thema ja durchaus sehr präsent, aber wie viel ist bei Ihnen sozusagen dann auf den Schreibtischen gelandet?
Es muss jede Freiheitsbeschränkung, die vorgenommen wird, an die Bewohnervertretung gemeldet werden. Das war vor Corona so und ist jetzt genauso. Und es waren tausende Meldungen, die wir bekommen haben. Wir haben die überprüft, soweit es möglich war. Wie schaut das aus, wir als Bewohnervertreterinnen? Wir bekommen eben eine Meldung. Wir gehen dann in die Einrichtung, schauen uns die Situation vor Ort an, nehmen Kontakt mit der Bewohnerin, mit dem Bewohner auf, um da hier zu klären, auch zu verstehen, was da hier der Auslöser ist, schauen in eine Pflege, in die Betreuungsdokumentation und reden auch mit dem Pflegeeinrichtungspersonal und machen uns ein Bild. Und wenn aus unserer Sicht das nicht gerechtfertigt ist, also nicht den Voraussetzungen entspricht, dann hinterfragen wir das und fragen das Pflegepersonal ja, ob sie denn nicht vorher schon was anderes probiert haben. Das muss doch verändert werden. Also das heißt, wir regen an, dass es verändert wird. Wenn allerdings es zu keiner Veränderung kommt oder es einfach auch unklar ist, dann ist es auch so, dass wir einen Antrag auf eine gerichtliche Überprüfung stellen können. Das ist dann ein Außerstreitverfahren, ein sogenanntes. Und dieses Außerstreitgericht, das schaut dann, ob diese Maßnahme überprüft, ob es verhältnismäßig ist, diese Freiheitsbeschränkung, oder ob es überschießend ist, beziehungsweise ob überhaupt die gesetzlichen Regelungen eingehalten wurden. Im Gerichtsverfahren wird auch ein Sachverständiger beigezogen, der eben mit seiner Expertise da unterstützend tätig wird. Wir haben über 40 Freiheitsbeschränkungen im Zusammenhang mit Corona bei Gericht zur Überprüfung beantragt.
Wenn man es denn nicht auf eine gerichtliche Lösung anlegt, sondern auf ein gutes Einvernehmen, welches Vorgehen würden Sie den Angehörigen bzw. Bewohnerinnen raten, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt in Bezug auf den Umgang mit der Corona-Pandemie?
Bei sämtlichen Situationen, die Freiheitsbeschränkungen betreffen, ist die Bewohnervertretung sicher die richtige Ansprechperson. Wir haben in den Regionen, das ist auch auf unserer Homepage, sind die Kontaktdaten alle aufzufinden und stehen wir auch zur Verfügung. Wir wurden jetzt auch seit März in einem enorm hohen Ausmaß von Angehörigen und auch von manchen Bewohnerinnen und Bewohnern kontaktiert.
Corona ist ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige. Was Sie in Ihren Presseaussendungen oftmals kritisiert haben, ist die mangelnde soziale Absicherung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bzw. psychischer Erkrankung. Sie sprechen da von einem Zuständigkeitsfleckerlteppich, von Kindern, die ihre Eltern auf Unterhalt verklagen müssen. Woran hängt es denn da bei uns? An gesetzlichen Rahmenbedingungen oder an der Umsetzung, dass dieses letzte Netz, wie Sie es beschrieben haben in der Presseaussendung, für manche nicht greift?
Das ist ein Themenbereich, der sehr stark mit unserer Kompetenzregelung in Österreich zusammenhängt, wo eben die meisten Sachen, die Sozialwesen betreffen, Ländersache sind und wir da länderweise sehr, sehr unterschiedliche Regelungen haben, die da hier zunehmend mehr wieder zum Nachteil für die Menschen mit Beeinträchtigungen werden.
Wir halten fest, Freiheitsbeschränkungen darf es nur dann geben, wenn es eine Eigen- oder Fremdgefährdung gilt, laienhaft ausgedrückt, weil grundsätzlich das Recht auf Selbstbestimmung gilt. Jetzt ist mir noch eingefallen, die viel zitierten Schlaftabletten, also die Sedierung in Heimen. Gibt es so etwas heute noch? Und wenn ja, wäre das auch unter Freiheitsbeschränkung zu sehen?
Wenn Medikamente dazu eingesetzt werden, dass Menschen sediert werden, dann ist das erstens einmal muss es eine Behandlung sein. Das heißt, es muss eine Zustimmung vorliegen, entweder von der Patientin, dem Patienten selber oder wenn sie da nicht selbstbestimmungsfähig ist, wenn das also auch in der Situation nicht, wenn sie es nicht verstehen kann, wenn sie da nicht selbst entscheidungsfähig ist, dann von ihrem gesetzlichen Vertreter. Das heißt, als erstes muss ich einmal die Zustimmung zur medikamentösen Behandlung haben. Wenn es aber eben sedierend ist darüber hinaus, dann ist es eine Freiheitsbeschränkung, die an die Bewohnervertretung zu melden ist. Ja, und der Anteil der Freiheitsbeschränkungen durch Medikamente ist sehr hoch. Es gibt da sicher etliche immer wieder Situationen, wo es auch gerechtfertigt sein wird oder auch ist, aber es gibt sicher auch genug Situationen, die wir erlebt haben, wo und auch gerichtlich überprüfen haben lassen oder durch Hinterfragen der Bewohnervertretung in der Einrichtung, wo es dann auch zu einem Absetzen oder Ausschleichen gekommen ist, weil es einfach überschießend war, weil die Bewohnerin dann so sediert wurde, dass sie einfach dann eben nur mehr im Bett herumgelegen ist und gar nicht mehr sich bewegen konnte.
Zusammenfassend könnte man also sagen, jede Form der Freiheitsbeschränkung muss sorgsam geprüft werden und es bedarf auch einer Überprüfung, ob nicht ein gelinderes Mittel, also eine schwächere Maßnahme, auf gut Deutsch formuliert, auch ausreichen würde, um dasselbe Ziel zu erreichen.
Ja, das ist richtig. Es ist immer wieder zu hinterfragen, gibt es nicht eine Alternative? Gibt es nicht eine Maßnahme, die vielleicht auch gar nicht in die Bewegungsfreiheit einschränken würde, die da hier dem Bewohner, der Bewohnerin mehr an Möglichkeiten erlauben würde? Da gibt es natürlich durch die heutige Technik sind die Möglichkeiten auch mehr geworden. Ein Zusperren einer Einrichtung ist grundsätzlich verboten und auch ein Zimmer zusperren, das ist auch überschießend. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten mit desorientierten Systemen, also mit elektronischen Chipsystemen verschiedenster Art. Die muss man auch im Einzelfall schauen, ob das passend ist. Aber das heißt, da kann sich die Bewohnerin bewegen und sollte sie aber, wenn das eben, um auf das Beispiel desorientiert im Straßenverkehr, die Einrichtung verlassen, dann kann ich da als Betreuungsperson viel rascher darauf reagieren und die Person zurückholen. Auch das ist eine Freiheitsbeschränkung, aber es ist eine, die sicher deutlich mehr Selbstbestimmung für die Bewohnerin ermöglicht, als wie wenn sie das Zimmer nicht verlassen dürfte.
Abschließend gefragt, welche Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen, dass ein selbstbestimmtes Leben auch in einer Einrichtung möglich ist? Welche Adaptierungen in Bezug auf Gesetz oder in Bezug auf die Praxis würden wir denn brauchen?
Es geht hier um eine grundsätzliche Haltung. Und diese Haltung heißt, dass ich das Leben auch in einer Einrichtung, in einer Institution sich danach orientiert an den Bedürfnissen und an den Wünschen der Bewohnerinnen. Das ist deren Lebensraum. Ich würde mir wünschen, wenn da hier eine bewohnerinnenorientierte Haltung in der Einrichtung ist, da brauche ich natürlich auch ausreichend qualifiziertes Personal, auch ausreichend Personal. Aber es ist nicht per se eine Frage von zu wenig Personal, sondern es ist eine Frage der Grundhaltung und auch der Qualifikationen, das heißt des Ansatzes, dass das ein Mensch ist, wo es dessen Lebensraum ist und die eine Person will um 4 Uhr aufstehen und um 4 Uhr ihr Frühstück haben und die andere eben erst um 10 Uhr. Und das zu ermöglichen ist natürlich anspruchsvoll, aber es geht darum, wegzukommen von dem, dass eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen so ablaufen muss wie beispielsweise in einem Krankenhaus, sondern dass es da ein Lebensraum ist, der persönlich gestaltet wird, Bewohnerinnen orientiert, da hier der Alltag eben auch ausgerichtet ist.
Wir haben wie immer viel zu viele Themen und viel zu wenig Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich bei Susanne Schagmar vom Verein Vertretungsnetz. Die heutige Sendung könnten wir ohne Probleme noch auf 1 bis 2 Stunden ausdehnen. Das dürfen wir schon aus technischen Gründen leider nicht tun. Deshalb müssen wir an dieser Stelle einen harten Cut machen, wie es in der Radiosprache so schön heißt. Wir wünschen einen schönen Nachmittag und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Technisch unterstützt wurden wir heute von Anna Kunzio. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dirnbacher.